Hört auf den Bibelabschnitt, der für heute empfohlen wurde, aus Matthäus 24. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus, doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welche Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzeslosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Ja, liebe Gemeinde, Advent und Krisenstimmung, das scheint mir zusammenzukommen in diesen Tagen. Ja, es fühlt sich nicht mehr gut an, was da aus der Weltgeschichte so in unsere Herzen und in unser Bewusstsein hineindrängt. Und jetzt auch noch so ein krisengesättigtes Bibelwort hier heute Morgen. Was soll das? Jesus befindet sich an einem der Krisenherde dieser Weltgeschichte, nämlich Jerusalem. Früher der Jerusalemer Tempel, heute die El-Aqsa-Moschee. Da ist Spannung. Ständig. Für die Juden damals war der Tempel Symbol der Gegenwart Gottes. Und Jesus? Was macht Jesus? Er redet von Schutt und Asche. Ja, er redet, als ob er Aleppo vor Augen hätte. 500 Kilometer weiter von Jerusalem, das heutige Aleppo und die zerstörten syrischen Städte. Bemerkenswert ist auch die Reaktion der Jünger. Das Thema Weltende hat sie nicht schockiert. Ja, das ist keine Nachfrage, wieso redest du vom Weltende und warum. Uns schockiert das möglicherweise heute Morgen, wenn uns gerade auch noch im Evangelium jetzt das wieder gespiegelt wird, was wir eh in den Nachrichten sehen. Die damals fragen gar nicht nach Weltende, sondern die verknüpfen das Ende der Welt oder die Zukunft der Welt mit der Zukunft Jesu. Im Vers 3. Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Ja? Wenn wir heute einen Blick auf dieses Thema werfen, dann kann es gar nicht anders sein, dass wir es auch tun. Dass wir das Ende oder die Zukunft der Welt verknüpfen mit der Zukunft Jesu Christi. Das Dunkle, was auch in diesen Versen angesprochen wird. Ja, dieses Dunkle ist sozusagen umfasst von der Wiederkunft Christi. Jesus wird die seufzende Kreatur aus dem, was sie seufzen macht, herausführen. So düster auch die Worte Jesu sein mögen und die Realität, die sie ja auch anzeigen. Das Wiederkommen Jesu ist das Vorzeichen. Also der letzte Vers ist der entscheidende Vers, der ein Licht wirft auf alle anderen Verse und mögen die Krisen und Katastrophen noch so groß sein. Aber einige Gedanken noch zu dem Düsteren, was hier auch anklingt. Jesus nimmt dieses Thema auf. Und Jesus redet zu seinen Jüngern sozusagen in einer Fachsprache. Damals hat man das Apokalyptik genannt. Das ist eine religiöse Fachsprache. Was das jetzt genau ist, das spielt jetzt keine Rolle. Nur so viel. Alles, worauf Jesus hinweist, sind schon bekannte Themen. Die Jünger kennen sich damit aus. Ja, das ist nichts Neues für sie. Neu ist allein der Vers 14. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Das ist das Neue, das sich auch schon vorher in seinen Worten angedeutet hat. Also, Jesus und die Jünger unterhalten sich über ein bekanntes Thema. Und wer in dieser religiösen Fachsprache dachte, ne, der gab für die Welt keinen Pfifferling mehr. Ja? Das war eine durch und durch pessimistische Weltsicht. Und es war eben nur noch die Frage, wie kommt man da durch? Ja. Im Wesentlichen in Vers 4 bis 13 beschrieben. Wie kommt man da durch? Ja, da haben viele Menschen viele Antworten gegeben. Ja. Eine ist auch sich abschotten. Eine Abschotten war eine Strategie. Ja, ähnlich, wenn heute Menschen sagen, ich kann das nicht mehr hören. Ja. Ich schalte den Fernseher ab. Ich kann es nicht mehr hören. Oder ich erinnere mal zur Jahrtausendwende, da gab es ein Buch, Lauter Weltuntergänge, die Lust an der Endzeitstimmung. Auf diesem Hintergrund ist es spannend, einfach nochmal zu lesen, wie Jesus akzentuiert, ja, wo Jesus diese Lust an Endzeitstimmung durchbricht. Und in Vers 14 sagt, darauf kommt es an. Ihr sollt reden davon, dass das Evangelium verkündet wird. Und ihr sollt das Evangelium in dieser Welt wachhalten. Das eine ist nämlich die Realität sehen. Die muss man sehen. Aber das andere ist, ob man sich an diese Realität ausliefert. Das ist die entscheidende Frage. Lasse ich mich davon mehr beeindrucken als vom Evangelium? Das ist die entscheidende adventliche Frage. Was beeindruckt mich stärker? Das Wiederkommen Jesu wird wie selbstverständlich von Jesu Jünger mit dem Ende der Menschheitsgeschichte verknüpft. Und Jesus selbst gibt das entscheidende Vorzeichen, die Botschaft vom Reich Gottes wird verkündet. Das ist das Vorzeichen. Also, kein Pessimismus. Pessimismus ist eben nicht alles, was zu sagen ist. Nein, eben nicht auf diese Art und Weise. Ja, da ist gewaltig und düster das Ende und dann ist da noch, ach ja, da gibt es auch noch das Evangelium. Naja, sondern andersherum. Erst gewaltig wirklich vom Evangelium reden und austauschen über das Evangelium und die Zukunft, die dort anbricht. Und dann, ja, da ist auch noch das Ändere, da ist auch noch das Düstere. Diese Umkehrung, das ist Advent. Diese Umkehrung zu machen, das ist adventliches Denken, adventliche Wahrnehmung. Sich nicht der wie auch immer dunklen Realität ausliefern, das ist Advent. Das ist eine Herausforderung, das ist eine Aufgabe. Natürlich, es fällt auch nicht zu. Ja, das Dunkle, das Terror hat seine Macht. Aber darum jetzt noch ein weiterer Gedanke zum Advent. Adventus ist ein Zukunftswort. Ebenso wie Futurum. Futurum kennen wir aus dem Sprachunterricht in der Schule, Futur. Die Rede in der Zukunft oder von der Zukunft. Und zwischen beiden muss man unterscheiden. Futurum und Adventus sind unterschiedlicher. Futurum ist das, was wird. Ja? Also dieser Baum wird Früchte tragen, weil der Same ist gelegt und so ist das. Ja? Wir wissen aus der Vergangenheit, so ist es mit den Pflanzen und deswegen wird es so werden. Adventus ist das, was kommt. Adventus ist das, was kommt und wir können es nicht hochrechnen und berechnen. Wer im Futurum von der Zukunft redet, der hofft oder ängstigt sich, tut das rückwärtsgewandt und denkt, naja, da habe ich schon diese und jene Erfahrung gemacht und dann wird es so und so werden. Ja, meistens sind es dann ja nicht besonders optimistische Gedanken im Blick auf unsere Weltgeschichte. Ja, ich hoffe, dass es anders wird, aber ich weiß nicht. Aber die schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, ich bin da eher skeptisch. Das ist Futuro. Adventus ist, Jesus zu hören in der Offenbarung und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist Adventus. Ich setze auf etwas, was ich nicht aus meiner Erfahrung und aus der Vergangenheit ableiten kann. Jesus sagt mit diesem Wort, siehe, ich mache alles neu, die Tür ist offen für das, was kommt. Die Tür ist offen für das, was kommt, das Adventus. Das, was kommt und sich nicht am Vergangenen orientiert. Ja, das Neue geht nicht einfach reine weg aus dem Alten hervor. Das Neue kommt und lässt das Alte veralten. Das ist die Botschaft des Advent. Auch die kritische Botschaft des Advent an unsere Welt. Und das erste Lied hat er ja von auch uns singen lassen. Ja? Eine Ansage an die Mächtigen. Ja? Da hätte man gleich die Mächtigen dieser Welt einsetzen können. Von Trump über Putin und so weiter. Oder die unerkannt ihr Spiel treiben mit den Menschen, sie ausbeuten, ihnen vorne sagen, dass sie jetzt ein Neues schaffen werden, ja, und dahinter wissen sie ganz genau, das geht nur in ihre eigenen Taschen hinein. Auf dem Hintergrund singt nochmal oder lest nochmal das Lied 181. Also diese Ansage des Advents ist keine harmlose Ansage, sondern eine Ansage an diese Mensch, in diese Menschheit. Darum auch die Bilder vom neuen Bund, vom neuen Jerusalem, vom neuen Auszug aus Ägypten. Und die Bilder enthalten immer mehr, als jeweils im Alten gewesen ist. Setzt da drauf, liebe Gemeinde. Das ist die Einladung des Vers 14. Setzt darauf. Setzt auf den Adventus und nicht auf Futurum. Was kommt, nährt die Hoffnung der Christen. Ja, denken und ausrechnen kann man nur das, was die Argumente uns zu denken erlauben, nämlich, dass es immer Kriege geben wird, dass die Armen immer arm bleiben und die Toten tot bleiben. Aber das Wunderbare an der Bibel ist, dass sie uns ständig in Gegensätze verwickelt, dass sie uns ständig widerspricht, dass sie unserer Hoffnungslosigkeit widerspricht, so wie sie auch unserer Bosheit widerspricht. So widerspricht sie auch unserer Hoffnungslosigkeit. Sie ist wie eine gute Begleiterin. Sie lässt uns nie dort, wo wir gerade sind. Sie führt uns dahin, wo wir noch nicht sind. Sie bildet unser Herz und unser Gewissen, damit wir unserer eigenen Dumpfheit entkommen und unserem Pessimismus. Und wenn wir auf sie hören, dann sind wir mehr als nur das, was wir aus uns selbst haben, was wir uns selbst sozusagen sagen können. Wenn wir vom Advent reden und uns an den Advent ausliefern und damit an die Botschaft vom Reich Gottes und wie Jesus das Reich Gottes vorgestellt hat und gelebt hat, dann fragen wir anders, dann fragen wir, was wäre eigentlich, wenn? Das ist eine adventliche Fragestellung. Was wäre eigentlich, wenn? Was wäre eigentlich, wenn Gott kommt und die Tränen abtrocknet, zum Beispiel? Das ist ein Zitat aus Offenbarung 21. Was wäre eigentlich, wenn Gott kommt? Und ich glaube, das ist sicherer als alles andere. Was wäre, wenn Gott Tränen abtrocknet? Dann wäre es doch sinnvoll und hoffnungsvoll, damit jetzt zu beginnen. Weil das wird sein. Tränen abtrocknen. Weil Gott es tut. Und damit ist jedes Tränenabtrocknen heute sinnvoll. Das ist die Herausforderung des Advents, einander und füreinander Tränen abzutrocknen. Denn das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das hat Zukunft. Wenn ich adventlich denke, ja? Nicht im Futur. Im Futur müsste ich sagen, ach, es sind so viele Tränen geflossen, umsonst. Unbeachtet. Niemand hat sie zur Kenntnis genommen. Das ist das Futurum. Adventus heißt, was wäre, wenn Gott Tränen abtrocknet? Dann lohnt es sich. Das ist zukunftsfähig. Was wäre eigentlich, wenn? Da nimmt man Zukünftiges vorweg. Man holt es in die Gegenwart hinein und lebt unverdrossen davon. Das ist Advent. Neulich sah ich etwas, das war wie ein Bild dafür. Da ist ein Mönch in der Einsamkeit der Landschaft um Tschernobyl drumherum, ja, dieser düsteren Landschaft, ganz alleine. Und er ist alleine da mit einem Kirchlein und das Kirchlein ist notdürftig wieder aufgebaut. Und gefragt, sagt der Mönch, wir brauchen heilige Orte. Wir brauchen Zeichen der Gegenwart, der Anwesenheit Gottes, gerade hier. Ja? Auch da, wo sich so etwas wie ein Ende angedeutet hat. Da habe ich gedacht, der Mann hat Advent verstanden. Wir würden mit unserem Verstand sagen, was soll denn der Quatsch? Da kommt niemand hin und es verstrahlt. Und er sagt, nein, hier richte ich ein Zeichen auf für den Advent. Wir brauchen Zeichen der Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Und so wird Kirche, so werden wir zur Hoffnungsgemeinschaft. Und wir werden es in immer wieder neuen Anläufen versuchen, eine Hoffnungsgemeinschaft mitten in dieser Welt zu werden. Eine Kirche, die sich des Wiederkommenden erinnert, der den Advent, das, was kommt, möglich macht. Immer wieder mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn? Was wäre eigentlich, wenn wir als Gemeinde, als Kirchen diese Hoffnungsgemeinschaft würden mitten in dieser Welt? Was wäre, wenn? Und eben nicht als Überlebenstruppe, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Die Überlebenstruppe, die wären wir, wenn Vers 13 das letzte Wort hätte. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Nein, Jesus geht weiter. Er fügt den Vers 14 zu. Das Evangelium wird verkündet. Was wäre, wenn wir solch eine Hoffnungsgemeinschaft immer wieder würden? Wir sind es, aber wir müssen auch immer wieder werden, wo wir austauschen, wo man unter den gegebenen politischen und wirtschaftlichen Realität dennoch mit Hoffnung leben kann, ohne sich zu benebeln und ohne sich im Konsum zu verlieren. Adventlicher Austausch, der sät einen Zwiespalt in jede Hoffnungslosigkeit. Darum geht es. Und adventlich leben und feiern heißt, sich auch manchmal gegen das eigene Herz als Hoffender aufführen. Manchmal hilft es auch schon, so tun, als ob, bis es sich wieder einstellt. Adventlich leben heißt zu fragen, was wäre, wenn? Liebe Schwestern und Brüder, es ist Advent drin in dieser Welt. Normalerweise sagt man ja, es ist der Wurm drin, ja, wenn irgendwas ja im Verfall ist. Ne? Nein, kann sein, in dieser Welt ist auch der Wurm drin. Aber in dieser Welt ist auch Advent drin. In dieser Welt ist Jesus Christus hineingekommen, mit Gottes Perspektive. In dieser Welt ist Advent drin. Und jetzt lasst uns Abendmahl feiern, adventlich Abendmahl feiern. Was wäre, wenn Christus mit uns im Reich Gottes feiern würde? Was wäre da zu hören? Das ist die Frage, die uns jetzt bewegen kann. Was wäre das, wenn wir dieses Abendmahl feiern mit der inneren Offenheit hin zum Reich Gottes, in dem er endgültig mit uns feiert? Ob man das dann ein bisschen spüren kann, erhebet eure Häupter. Abendmahl, so könnte man sagen, ja, da ist auch Advent drin. Und so lasst uns feiern. Amen.